Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Cool. Wie wollen wir loslegen? Also wir haben ja so ein bisschen ein Reel als Aufhänger genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob du einfach nochmal kurz so die Quintessenz vom Reel runterbrechen willst, dass die Leute wissen, worum es überhaupt ging. Und dann können wir da loslegen. Und ich fände es auch cool, wenn wir so vorab klären würden, was so unsere Intention mit dem Call ist. Na, also wenn Leute jetzt hier reinschalten, warum nehmen Christopher Herrmann und ich zusammen einen Podcast auf? Ist für den einen oder anderen vielleicht eine Konstellation, wo er sich so denkt, hä? Die beiden hätte ich jetzt nicht gedacht. Und genau aus dem Grund finde ich super wertvoll.
Können wir so machen, ja. Also ich bin mir noch nicht sicher, inwieweit ich die Quintessenz von dem Reel noch zusammenbekomme. Aber so können wir anfangen. Hast du ein paar Fragen bekommen?
Zwei.
Oh, wow.
Ja, die Leute sind richtig on fire. Die Fragen sind also auch completely unrelated zueinander. Die eine ist, wenn du nur ein Wort zur Verfügung hast, was ein Coach mitbringen sollte, welches ist es? Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist der glenohumerale Rhythmus und eure verschiedenen Meinungen.
Okay, ja gut, dann können wir, glaube ich, nicht so viel auf die Fragen bauen, oder?
Ja.
Ich denke mal, da wird sich schon ein Gespräch ergeben, wenn wir eben so anfangen, wie du es gerade skizziert hast. Also lass uns einfach mal starten.
Safe. Habt ihr irgendwie ein besonderes Intro für euren Podcast oder sowas? Also ich nicht.
Theoretisch schon, aber wir posten das einfach so als Zusatzfolge und dann ist es auch okay, wenn es einfach randomly losgeht. Da müssen wir jetzt nichts Besonderes machen wegen mir.
Perfekt. Dann legen wir mal komplett random los jetzt. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sind. Bisschen Mixed Feelings, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich gar keine Ahnung habe, wo das Gespräch hingehen wird. Aber ja, ich finde es schön, dass wir uns die Zeit genommen haben, weil ich der Ansicht bin, dass es sehr, sehr viel Mehrwert bringen kann, diese Welten miteinander zu vereinen und den Leuten ein bisschen mehr Kontext zu geben zu deinem / euren MTMT-Content und zu meinem.
Ja, sehe ich genauso. Deswegen machen wir den Podcast. Ich glaube, es ist generell, es geht immer sehr, sehr viel unter. Es geht sehr, sehr viel verloren. Sehr, sehr viel wird nicht kommuniziert. Und ich bin überhaupt kein Fan von der Lagerbildung, die durch Social Media und ja die kurzen Formate, die damit verbunden sind, irgendwie automatisch entsteht. Und am Ende ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ich nenne uns jetzt einfach mal so, gewisse Thought Leader in den Bereichen auch miteinander sprechen, damit dann vielleicht auch die Leute, die uns folgen, die dir folgen, wahrscheinlich am Ende merken, dass wir sehr, sehr viel auf dem gleichen Nenner sind und eben so Dinge, weil das ist was ich sehr, sehr viel erlebe, es werden immer gewisse Dinge angenommen, automatisch, über, keine Ahnung, das was, also über meine Meinung oder meine Philosophie, was mich immer sehr, sehr stört, weil da werden dann eben gewisse Dinge reininterpretiert in das, was ich sage, und Dinge werden fehlinterpretiert. Und das passiert natürlich, wenn man nicht die Zeit hat, sich ausreichend zu erklären. Und da ist natürlich der Podcast einfach ein sehr, sehr gutes Medium, weil wir jetzt Zeit haben, miteinander zu sprechen. Und da wird man dann sehen, wie unterschiedlich unsere Standpunkte denn wirklich sind zu diesem großen Thema, über das wir jetzt irgendwie sprechen. Weil ich glaube nicht, dass wir über den humoralen Rhythmus sprechen werden. Da habe ich zumindest gar nicht so Lust drauf, sondern ich glaube, es geht eher um das große Thema Evidenz, evidenzbasiertes Arbeiten, den Umgang mit der Wissenschaft, den Umgang mit der Evidenz und so weiter und so weiter.
Ja, finde ich sehr, sehr schön zusammengefasst von dir mit diesen zwei Lagern insbesondere. Wenn man das mal so ganz pauschal ausdrücken möchte, wie viele Leute es wahrscheinlich sehen, ist es so, dass ihr nicht in Anführungsstrichen evidence-based seid und ich zum Beispiel evidence-based bin, was schon mal komplett Quatsch ist. Aber genau dafür sind diese Gespräche da, damit man da mal mehr Kontext liefern kann. Weil ich habe das Gefühl, dass es zu diesem Austausch überhaupt nicht kommt. Dass sich gegenseitig ins Gesicht geschissen wird, von wegen, der hat keine Ahnung, ah nee, der hat keine Ahnung. Aber es wird nie miteinander geredet, sondern nur übereinander geredet. Und deswegen habe ich auch den Move gemacht, zu sagen, hey, hättest du Bock, lass uns mal die Zeit nehmen, den passenden Kontext geben zu gewissen Statements, weil ich mir sicher bin, dass wir dadurch erreichen können, dass die Hardliner, die gibt es an beiden Enden, von wegen nichts ist wirklich wichtig, was in der Evidenz steht, glaub keiner Studie, die du nicht selbst schon gefälscht hast, mäßig. Und die anderen, die sagen, nur das, was in Studien bewiesen ist, ist richtig. Und dass wir die Leute, die sich in diesen extremen Polen befinden, mehr in die Mitte bringen, das wäre so meine Intention mit diesem Call.
Ja, das ist ja schon der erste Punkt. Also ich versuche das auch immer wieder zu sagen. Ich persönlich arbeite zu 100% evidenzbasiert. Alles, was wir machen, ist evidenzbasiert. Der Unterschied ist, dass wir das nicht so proaktiv als ja, Label verwenden. Also wir nutzen das nicht, um irgendwie zu werben für unsere Arbeit und wir beschreiben unsere Arbeit vielleicht nicht so. Für mich ist es ehrlich gesagt irgendwie einfach nur gesunder Menschenverstand, evidenzbasiert zu arbeiten. Und wenn man sich anschaut, was es bedeutet, evidenzbasiert zu arbeiten, glaube ich, dass die meisten Menschen da draußen, die irgendwie Trainer sind oder Physios sind, eigentlich evidenzbasiert arbeiten. Evidenzbasiertes Arbeiten ist ja nicht eine Sache. Es ist halt was Komplexes. So, da können wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen drauf eingehen, was es eigentlich bedeutet. Und das ist schon der erste Punkt. Also es geht hier nicht darum, dass du bist der Evidenzbasierte und ich bin nicht evidenzbasiert. Ich glaube, es geht da eher darum, wie man die Dinge kommuniziert, und wie man das macht. Weil eben evidenzbasiertes Arbeiten ist nicht eine Art zu arbeiten. Und der eine interpretiert es vielleicht ein bisschen mehr so, der andere interpretiert es vielleicht ein bisschen mehr so.
Ja, verstehe. Willst du vielleicht einfach mal kurz sagen, was für dich evidenzbasiertes Arbeiten bedeutet, damit man so eine gewisse Grundlage auch hat, worüber man dann sprechen kann?
Also, das ist auch genau, das ist ein großes Thema von mir, wo ich auch gerne und immer wieder drauf rumreite. Ich habe das Gefühl, manche interpretieren das nicht unbedingt richtig, was es bedeutet, evidenzbasiert zu arbeiten. Evidenzbasiertes Arbeiten basiert auf drei Säulen. Einmal die wissenschaftliche Evidenz, also die beste Evidenz, die wir eben aktuell haben. Dann fachliche Expertise. Und fachliche Expertise ist Erfahrung und Fachwissen von Praktikern, die es braucht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Expertise braucht es, um die Evidenz individuell und kontextbezogen in der Arbeit anwenden zu können. Das ist die zweite Säule. Das ist eine Säule, die wird, glaube ich, so ein bisschen wenig gesehen. Also das ist nur mein Gefühl, die kriegt so ein bisschen wenig Raum. Weil da noch oft so der Punkt Erfahrung wird gerne klein gemacht, so erlebe ich das zumindest von gewissen Content-Creatern da draußen. Aber es ist eine feste Säule im evidenzbasierten Arbeiten. Und die dritte Säule sind die Präferenzen und Werte des Kunden beziehungsweise des Patienten. Also einfach eben das Individuum, mit dem wir arbeiten, das muss natürlich auch unsere Arbeit prägen. Egal, ob wir Trainer sind oder Physiotherapeuten. Und ich finde diesen Punkt eben Fachwissen und Erfahrung sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, das ist mein Gefühl, dass das oft nicht so gesehen wird und dass evidenzbasiertes Arbeiten von manchen so interpretiert wird, dass es einfach nur um die aktuell beste Evidenz geht und dass man eben sich nach der richtet, wenn man so will.
Du
Also
hast auf jeden Fall.
das ist nicht meine Definition, sondern das ist einfach die offizielle Definition von Evidence-Based Practice, die eben in gewissen Papern von klugen Menschen irgendwann mal so definiert wurde. Das ist auch ganz wichtig. Das ist nicht meine Meinung. Das ist einfach nur, ich halte mich da an offizielle Definitionen. Und wenn man sich diese Definition anschaut, dann wird, glaube ich, auch gleich das klar, was ich am Anfang gemeint habe, so ein bisschen. Die allermeisten Leute arbeiten evidenzbasiert und niemand vereint diese drei Säulen perfekt. Ich glaube, es gibt es gar nicht. Man hat immer so ein, vielleicht seinen Bias in eine dieser drei Richtungen und das ist völlig in Ordnung. Und das bedeutet nicht, dass der eine besser evidenzbasiert arbeitet als der andere.
Ich denke, da können wir auch noch ein bisschen weiter drüber reden, weil ich denke, das kann ziemlich wichtig sein, weil wo wir uns eventuell darauf einigen können, ist, dass die Gewichtung der evidenzbasierten Praxis bei vielen Leuten unterschiedlich ist, dass deren Therapie zum Beispiel überwiegend auf deren Erfahrung basiert und wenig Wissen über den aktuellen Wissensstand der Paper ist. Und bei anderen Leuten sieht es anders aus. Also siehst du das genauso oder bist du da dennoch der Meinung, dass die meisten Leute auch die Paper kennen, also die aktuell beste Evidenz, natürlich manche mehr, manche weniger, aber dass man grundlegend sagen kann, dass die meisten Therapeuten und Coaches Ahnung von der aktuellen Evidenz haben und diese auch entsprechend nutzen.
Ich glaube nicht unbedingt, dass man die Paper gelesen haben muss, um die Evidenz quasi zu kennen, weil, und da würde mich deine Meinung auch sehr interessieren. Ich glaube, dass die Evidenz quasi dieses Framework, innerhalb von dem man sich dann bewegt in der Arbeit, eben mit seiner persönlichen Expertise und mit Einbezug, des Individuums, ich glaube, die ist nicht besonders deep. Also, ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die muss man irgendwie verstanden haben. Und für mich bedeutet es einfach nur zeitgemäß zu arbeiten am Ende des Tages. Und das bedeutet für mich eben nicht, dass man unbedingt den Research lesen muss. Also da muss nicht jeder so ein Nerd sein, wie du es mit Sicherheit bist, wie ich es auch bin, und irgendwie halt wirklich wissenschaftliche Paper lesen. Natürlich macht es einen das ein bisschen leichter, up to date zu bleiben mit der aktuellen Evidenz. Aber wirklich evident, das sind so ein paar Dinge. Und wenn man die akzeptiert und verstanden hat und eben als Framework heranzieht, dann hat man immer noch sehr, sehr viel Freiheit in diesem Bereich. Dazu muss ich sagen, ich bin Trainer und das heißt, mich interessiert in erster Linie aktive Therapie, weil das ist quasi auch das, was ich mache. Also ich arbeite ja auch mit Leuten, die irgendwie Probleme haben. Ich habe überhaupt keine Ausbildung zum Beispiel in manueller Therapie. Das heißt, dieser ganze Bereich, den finde ich zwar interessant, aber das ist jetzt nichts, was ich in meiner Praxis nutze. Und das ist ja schon mal ein großer Punkt, glaube ich, auch in der Physiotherapie, in der Evidenz, dass eben eine aktive Physiotherapie eben zeitgemäß ist und es sehr, sehr viel Evidenz gibt, die uns zeigt, dass das ein Ansatz ist, den wir alle mehr verfolgen sollten oder zumindest auf den Physiotherapeuten mehr Fokus legen sollten, als es vielleicht in der Vergangenheit passiert ist.
Bin ich auf jeden Fall voll d'accord mit dem Punkt, dass man da mehr Fokus drauf legen sollte. Gleichzeitig finde ich, dass ein gewisses Verständnis zu verschiedenen Beschwerdebildern, ich spreche natürlich vom Physio-Kontext, ich arbeite ja nur mit Schmerzpatienten zusammen, das ist ja auch nochmal sehr spezifisch, dass da ein Verständnis der aktuellen Evidenz schon ziemlich extensiv sein sollte, um den Leuten bestmöglich helfen zu können, weil es ansonsten sehr schnell zu zum Beispiel Nocebos kommt, dass man den Leuten irgendetwas suggeriert, was längst widerlegt wurde und dass die Leute dann ineffektivere Behandlungsmethoden angeboten bekommen, obwohl es nachgewiesenermaßen bessere Dinge gäbe. Und dafür reicht meiner Ansicht nach nicht ein allgemeines Verständnis, weil es schon eine gewisse Unterscheidung zwischen Beschwerdebildern gibt. Zum Beispiel zu sagen, Cortisoninjektionen sind immer Kacke, ist nicht richtig, weil wir wissen zum Beispiel bei der Frozen Shoulder, dass da eine einmalige frühe Cortisoninjektion sinnvoll sein kann, aber bei anderen Sachen eben nicht. Und das meine ich mit, dass es schon sehr, sehr sinnvoll sein kann, ein bisschen mehr zu wissen als nur die Basics, sage ich mal. Progressive Belastungssteigerung und so weiter und so fort, um mal einfach etwas zu nennen.
Ja, also natürlich ist es dann auf einzelne Beschwerdebilder bezogen, mit Sicherheit genauso, wie du sagst. Wir haben immer, also generell die Philosophie von MTMT ist eine prinzipienbasierte, also so arbeiten wir, unsere ganzen Ausbildungen sind prinzipienbasiert. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was ich noch viel zu wenig sehe in der Branche, egal ob es Training oder Physiotherapie ist, einfach kein Gutes in der Breite, kein gutes Verständnis für Grundprinzipien. Grundprinzipien von Bewegung und einfach von Physiologie. Also wie funktionieren Menschen? Weil ich glaube, dass wenn man diese Grundprinzipien so ein bisschen versteht und ein bisschen besser beherrscht, dass man insgesamt einen viel, viel besseren Job machen kann. Also dann kann man zum Beispiel, wenn man weiß, okay, es gibt Nocebos. So. Wenn man dann das verstanden hat, das ist ja auch eine Art Grundprinzip, und sich dann eben individueller auf den Menschen und seine Bedürfnisse einstellen kann. So, das macht für mich immer Sinn. Also ich zoome immer gerne erstmal raus, was einfach nur so das Wissen angeht und so weiter. Und ich baue mein Fachwissen lieber auf Grundprinzipien der Physiologie auf, als auf einzelnen Methoden. Und das ist nicht die richtige Herangehensweise. Es ist die sich für uns als am besten rauskristallisiert hat über die letzten 10 Jahre, seitdem wir das hier machen. Und vor allem auch in der Wissensvermittlung. Also wir bilden inzwischen sehr viele Trainer aus und eben viele Physiotherapeuten. Deswegen sitze ich ja jetzt auch hier mit dir, als Physiotherapeut. Und das ist sehr, sehr schön auch zu sehen, dass halt viele Physios verstehen, okay, ich will aktiv therapieren, aber ich verstehe Training nicht. Und eine aktive Therapie ist ja auch wieder rausgezoomt betrachtet Training in der Anwesenheit von Schmerzen oder nach einer Verletzung oder so. Egal, so progressive Belastungssteigerung oder Graded Exposure ist nicht unbedingt das Gleiche, aber es ist schon sehr, sehr nah zusammen. Und also, das ist vielleicht auch so ein bisschen zu dem ganzen Hintergrund. Das ist das, was ich eben erlebt habe über die letzten Jahre und warum ich auch in diese Bubble so ein bisschen reingerutscht bin. Weil eben viele Physios was von uns lernen wollen. Und dann will ich natürlich auch irgendwie verstehen, okay, was beschäftigt denn Physios, wo kommen die her, was sind denen ihre Bedürfnisse und so weiter. Und gut, da sind wir dann irgendwie auch ganz schnell bei der Physio-Ausbildung und so weiter, wo ich natürlich auch mit sehr vielen Leuten drüber geredet habe und wo sehr viele Leute sehr frustriert sind, weil sie eben nicht Grundprinzipien beigebracht bekommen. Gibt bestimmt auch gute Ausbildungen. Also es ist immer schwierig, aber ich pauschalisiere jetzt halt einfach mal. Sondern dass immer sehr, sehr viel auf Methoden gesetzt wird in der Ausbildung. Und dadurch auch ein ganz anderes Verständnis entsteht. Und da kommt man dann natürlich auch zu dem Punkt, und da kennst du dich dann aus, viele Methoden werden immer noch vermittelt, die einfach keine Evidenz, die nicht auf Evidenz aufbauen. Und das ist natürlich ein Zustand, der so eigentlich nicht existieren darf in so einer wichtigen Arbeit wie der Physiotherapie im Umgang mit Menschen, die Probleme haben, die Schmerzen haben.
Ja, danke dir für die Ausführung. Also auch hier sind wir grundsätzlich miteinander d'accord. Also die meisten Physios, die ich erlebt habe, wie sie durch die Ausbildung, durch das Studium gehen, wollen ein gewisses Flussdiagramm lernen, zum Beispiel. Wenn X, dann Y, wenn Y, dann Z und dann das und das und das. Mach genau dieses Diagramm bei jedem Patienten. Wenn der Test so, dann mach genau diese Therapie. Und da hilft einfach der Blick in die aktuelle Datenlage, um zu sehen, dass es viele Dinge gibt, die vermeintlich logisch sind, aber in der Praxis dann nicht genauso reproduzierbar sind. Also, dass Leute wahnsinnig unterschiedliche Ergebnisse haben. Sowas wie, wir nehmen einfach mal was, klassisches Beispiel, du hast untere Rückenschmerzen, weil dein Rücken instabil ist. Das ist ja eine Geschichte, die täglich in der Physiopraxis erzählt wird. Und dann ist daraus die logische Schlussfolgerung, dass wir den Rücken progressiv belasten müssen. Wenn es so einfach wäre, dann wäre chronischer Rückenschmerz nicht ein dermaßen großes Problem in unserer Gesellschaft. Und da sehe ich eben eine Schwierigkeit an Social Media, was jetzt nicht speziell an der, sag ich mal, biomechanischen Bubble liegt. Dort werden gewisse Beschwerdebilder aus einem biomechanischen Kontext betrachtet, der relevant sein kann zu einem gewissen Maß bei manchen Leuten und bei manchen nicht. Und dann wird einfach das Skelett gezeigt, von wegen die Bewegung sieht so aus und deswegen kommt das Impingement zustande bei deiner Schulter. Und dann braucht man die Research dafür, um zu sagen, wenn wir uns das bei einem lebenden Menschen anschauen, dann sieht es anders aus, als es in dem Instagram-Video so einfach erklärt wurde, von wegen der Arm wird gehoben und ab dann passiert ein Pinch und deswegen bekommen die Leute Schmerzen. Und wenn man sich dann die Research anschaut und sieht, zum einen haben nicht alle Leute einen Kontakt zwischen Schulterdach und Oberarmkopf. Die ganzen Dekompressionstherapien, zum Beispiel die OP nach Near und so weiter, nicht besser als ein Placebo. Das ist schon sehr, sehr wichtig zu wissen, weil es das gesamte Narrativ um zum Beispiel subakromialen Schulterschmerz verändert. Aber auch hier bin ich mir sehr sicher, dass wenn wir die Zeit haben, hier drüber zu sprechen, dass du es am Ende genau gleich siehst.
Ja, das war ja, also der Trigger für diesen Podcast, da habe ich mich ja einfach nur, weil ich eben ein paar Research Paper gelesen habe zum Thema Impingement und so weiter, habe ich einfach mich hingesetzt und irgendwie 2,5 Minuten gerantet. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, ob ich den Inhalt so zusammenbekomme. Aber meine, so eine Essenz von diesem Rant damals war, dass ich das Gefühl habe, dass viele nicht so Bock drauf haben, Mechanismen besser zu verstehen, also Mechanismen von Bewegung, gerade in diesem Kontext, also genauso wie du sagst, weil wenn du dir eben einfach, und der Research ist, der ist da, so, den gibt's, wenn man sich jetzt anschaut, was passiert denn mit dem subakromialen Raum in Bewegung, dann macht dieses Erklärungsmodell von eben, der Raum wird immer kleiner, dann wird was eingezwickt und deswegen hast du Schmerzen oder entwickelst Schmerzen oder so. So, das macht keinen Sinn. So, das steckt im Research drin, wenn man sich den tatsächlich anschaut und ihn dann auch halt richtig interpretiert, weil in den wenigsten Papern gerade zu Mechanismen, also einfach, ich sage jetzt mal so kinematische Studien, die ich sehr, sehr gerne lese, weil ich einfach verstehen will, wie bewegt sich der Mensch. In den wenigsten von diesen Papern steckt einfach eine endgültige Antwort drin, sondern es sind immer kleine Puzzleteile, die du dann hoffentlich sammelst, zusammenfügst und ein besseres Verständnis dafür entwickelst, wie sich der lebende Mensch tatsächlich bewegt. Und das ist so ein Feld, was auch wieder meine Wahrnehmung, aber was gefühlt zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also einfach ein Wissen darum, wie bewegt sich denn tatsächlich der Mensch? Also ein gutes biomechanisches Modell zu haben, finde ich extrem wichtig für jeden Trainer und Therapeuten, der irgendwie mit Bewegen arbeitet. Weil wenn Bewegen unser Tool ist, dann sollten wir Bewegen verstehen. Und da sehe ich immer mal wieder so einen gewissen Bewegungsnihilismus, also dass dann eben so die sehr stark vereinfachte Argumentationsweise, so ja, Schmerz ist sehr komplex und deswegen ist die Art und Weise, wie wir uns bewegen, nicht wichtig. So, und das ist natürlich Quatsch. Also, es ist dann wieder kein evidenzbasiertes Arbeiten. Und es ist auch kein, also, wenn man dann als Argument für sowas das biopsychosoziale Modell heranzieht, dann ist es auch nicht richtig. Dann ist es auch eine Fehlinterpretation von diesem Modell. Und ich glaube, viele Leute, und das ist immer so, viele Leute machen sich es einfach zu einfach. Und man kann sich es einfach machen mit einem falschen, veralteten, schlechten biomechanischen Modell. So, keine Ahnung. Negativbeispiel Liebscher und Bracht. das ist, für mich ist es kein biomechanisches Modell, so, das ist, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, so, ich kann das nicht mal ernst nehmen. So kann man sich's einfach machen und quasi den menschlichen Körper einfach nur als eine Ansammlung an Muskeln, sehen und der Muskel ist entweder zu kurz oder irgendwie zu schwach. Man kann sich's aber auch auf der anderen Seite einfach machen und sagen, hey, es ist total komplex und Schmerz ist immer biopsychosozial und deswegen ist die Art und Weise, wie wir uns bewegen, nicht wichtig, weil es könnten ja auch psychologische oder soziale Faktoren irgendwie dominant sein bei diesen Menschen. Und das ist auch eine Vereinfachung. Also ich will einfach, ich will das, ich weiß, hochgestecktes Ziel, dass wir der tatsächlichen Komplexität von Bewegungen, Menschen und dann auch, wenn Menschen Schmerz haben, gerechter werden. Und das ist am Ende auch alles, was wir versuchen, mit unseren Ausbildungen zu vermitteln, dass jeder ein realistischeres biomechanisches Modell hat, aber nicht nur biomechanisch, sondern eben auch Verständnis darüber hat, wie ein Nervensystem funktioniert, wie Menschen funktionieren auf einer grundsätzlichen Ebene, damit ich eben auch diese dritte Säule vom evidenzbasierten Arbeiten besser bespielen kann. Also sprich die Werte des Patienten und einfach die Individualität des Patienten oder Kunden in meinem Fall.
Ist es bei dir, also siehst du das häufiger, dass du hast jetzt in diesem Reel über große evidenzbasierte Physiokanäle speziell gesprochen, dass du wirklich solche Statements häufiger hörst, von wegen Schmerz ist immer biopsychosozial und deswegen ist Biomechanik irrelevant? Also ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich selbst sehr wenig auf Social Media konsumiere. Aber wenn das der Fall ist, dann bin ich auf jeden Fall schockiert.
Das sind keine Aussagen, die eben jetzt größere Accounts direkt treffen. Ich denke immer gerne ein Level weiter und überlege mir, wenn ich zum Beispiel Content sehe, höre von eben gewissen Content-Creatern, die viel Einfluss haben, dann überlege ich mir, okay, wie wird das interpretiert? Was kommt da bei Leuten an? Und ein Klassiker, und den Content kennst du mit Sicherheit, ist so dieses: Das ist Bullshit, das ist Bullshit, das ist Bullshit, das ist Bullshit. Das hat keine Evidenz, das hat keine Evidenz, das hat keine Evidenz. Und dann ist der, dann war's das. Dann ist kein, dann kriegen die Leute irgendwie nichts, mit dem sie arbeiten können. Und da werden quasi immer nur Dinge weggebasht, die, keine Ahnung, auch zu Recht teilweise, also ich will gar nicht sagen, dass das das Problem ist. Das Problem, was ich dann immer sehe, ist, dass die Leute nicht was an die Hand bekommen, was die Arbeit besser und leichter macht. Und also es werden Dinge wegreduziert, reduziert, reduziert. Und am Ende stehst du eben da, gerade als junger Physio, und das ist eben auch so ein Feedback, was ich einfach von echten Menschen in der echten Welt schon des Öfteren bekommen habe. Die wissen dann einfach nicht, was sie machen sollen, weil die haben einen Haufen Sachen gelernt, zum Beispiel in ihrer Ausbildung. Dann lernen sie, dass das alles Quatsch ist und dass es alles viel komplexer ist. Aber was sollen Sie dann damit anfangen? Wie sollen Sie wirklich damit arbeiten? Wie sollen Sie mit dieser Komplexität umgehen? Und da verfällt man natürlich dann gerne in so einen Nihilismus. Und auch da habe ich schon mit einigen Leuten geredet, die halt wirklich am Anfang ihrer Karriere als Physio stehen und relativ verzweifelt sind, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen mit Patienten. Das ist eher so das Problem. Und ich verstehe, also auch das ist so ein Ding, wenn man weiß, wie Menschen funktionieren, so wir machen es uns immer gerne einfach, wir wollen einfache Antworten auf komplexe Probleme haben. Und eine einfache Antwort ist natürlich so, ja, keine Ahnung, trainiere einfach, weil das ist, da gibt es Evidenz und dann machen die Leute irgendwas mit den Menschen, aber haben eben nicht das differenzierte Denken oder Modell, dass sie eben tatsächlich spezifisch auf die Probleme ihrer Patienten eingehen können. Und da gibt es, glaube ich, in der Standardausbildung eine riesige klaffende Lücke. So nehme ich das zumindest wahr. Aber eben, so du bist Physio. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen so da sind. Mit
Also,
diesem gewissen Nihilismus, dieser Verunsicherung, dieser Kernverwirrung, hat es mal ein befreundeter Physio von mir genannt.
ist auf jeden Fall zu unterstreichen von meiner Seite aus, wie ich vorhin erwähnt habe, sehr viele Physios oder ein Hauptbestandteil der Ausbildung oder des Studiums sind Methoden zu lernen, gewisse Behandlungstechniken nicht ein Prinzip dahinter, sondern eine ganz spezifische Technik, die bei einem ganz spezifischen Beschwerdebild helfen soll. Und wenn du dann direkt als Kontrastprogramm dazu gewisse, ich sage es jetzt einfach mal, evidence-based Leute da draußen hast, die nur am Bashen sind, dann treffen da natürlich zwei Welten aufeinander. Von wegen, ich habe so viel Zeit investiert in ganz spezifische Techniken und jetzt kommt der Typ da um die Ecke und sagt mir, dass das alles Nonsens ist. Und das ist letztendlich wahrscheinlich auch das, was du beschrieben hast, dass die Leute dann an diesem Punkt stehen und sagen, ich habe so viel gelernt, anscheinend ist das alles Quatsch, nichts bringt wirklich was, was ist eigentlich los, was kann ich machen? Habe ich das richtig verstanden? Also, dass du das so mitbekommst?
Ja.
Also, das kann ich unterschreiben. Aber ich finde, das liegt unter anderem natürlich an Social Media, weil natürlich ein kurzer Attention Span, nur einen kurzen Moment etwas zu erklären. Also nicht, dass meine Videos so wären. Ich bemühe mich zumindest, dass sie nicht so sind, dass ich nur was auseinandernehme und dann keine Handlungsempfehlungen gebe. Aber so funktioniert Social Media leider sehr häufig, dass ganz viel oberflächlich rumgestochert wird und natürlich versucht wird, mit irgendwelchen Hooks, extremen Statements zu arbeiten, damit man die Aufmerksamkeit der Leute bekommt. Und das ist halt so ein selbstfütternder Mechanismus, weil diese Reels für die Leute dann super funktionieren, weil sie sehr viel Traction bekommen, viel Follower bekommen und so weiter. Aber letztendlich geholfen ist damit nicht.
Ja, ein weiterer Punkt. Also, ich habe ja dieses Reel damals auch aufgenommen, weil ich irgendwie einfach frustriert war in diesem Moment. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch der Gegenwind, den wir über die letzten Jahre bekommen haben. Von eben Leuten, die sich auf die Fahnen schreiben, evidenzbasiert zu sein. Wenn wir uns irgendwie beschäftigen mit Konzepten wie Atmung und Gangzyklus und dann kriegst du dafür quasi Gegenwind und das Ganze wird so als Hokuspokus abgestempelt und eben als in Anführungszeichen nicht evidenzbasiert, weil wir versuchen, über zum Beispiel Gangzyklus, Atemzyklus einfach menschliche Bewegung besser zu verstehen. Das ist halt sowas da, also das kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Und da ist natürlich viel irgendwie Tribalism und ich glaube, da wird dann auch oft eben einfach. Jemand hat ein biomechanisches Modell und dann ist gleich so eine reflexartige Reaktion. Ja, aber wir wissen doch, dass biomechanische Faktoren nicht so wichtig sind, weil in dieser Studie steht ein Satz im Abstract, wie zum Beispiel, keine Ahnung, we couldn't prove that biomechanical factors have significant influence on lower back pain oder irgendwie sowas. Steht dann in dem Abstract drin. Und dann lese ich diese Studien. Also eben nicht nur das Abstract. Und dann wird mir auch irgendwie klar, woher das alles kommt. Also das ist ja, das ist wirklich ein sehr, sehr deepes Thema, über das wir gerade sprechen. Und ich verstehe dann, wo die Leute herkommen, die eben dann sagen, hey, biomechanische Faktoren ist doch quasi evident, dass es nicht wichtig ist für die Entstehung von Schmerzen oder dann auch irgendwie die Behandlung oder whatever. Und
Aber
das
denken
ist,
das wirklich Leute, weil nicht
ja, das.
evident, dass es nichts bringt und keinen Einfluss hat, ist ja Quatsch. Die Frage ist einfach nur, wie groß ist der Einfluss bei welcher Person, unter welchen Umständen?
Genau, und das wird von einigen nicht gesehen. Also ich habe auch schon zumindest versucht, hier und da mit Leuten eben online zu diskutieren, immer ein bisschen schwierig über Instagram, aber habe ich. Und da sind dann genau solche Meinungen immer mal wieder hochgekommen. Auch zum Beispiel als Reaktion auf das Reel, was du auch gesehen hast von mir, wo ich ja auch gar nicht irgendwie konkret auf was eingehe, sondern einfach nur so meinen Frust mal irgendwie Luft gemacht habe, so hey, wir versuchen doch nur irgendwie Bewegung besser zu verstehen. Und ich verstehe nicht, warum dieses Thema so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Weil, und das ist auch noch eine Beobachtung, es gibt viele von diesen Accounts machen gefühlt immer den gleichen Content. Und da ist wenig dabei, hey, so funktioniert übrigens ein Schultergelenk und deswegen könnte man mal drüber nachdenken, als Bewegungsintervention so oder so zu arbeiten oder. sondern da ist halt, wird immer wieder, und das ist auch wieder ein Social Media Phänomen, I know, immer wieder gesagt, ja, Impingement gibt es nicht, Impingement ist Quatsch. So, okay, aber wie kommen wir weiter? Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können wir wirklich ein besseres Verständnis entwickeln? Und da sehe ich aus dieser Bubble relativ wenig produktiven Input, nenne ich es mal. Und damit habe ich immer so ein bisschen Problem, weil es muss ja kein Entweder-Oder sein. Also man kann ja auch sagen, Impingement, wie es, ich meine, das ist ja auch inzwischen allgemein anerkannt, oder? Dass Impingement-Syndrom Quatsch ist, wurde, glaube ich, auch umbenannt inzwischen. Aber auch das bringt einem das wirklich was? Also nur es nicht mehr Impingement-Syndrom zu nennen und nicht mehr diesen klassischen vermeintlichen Mechanismus im Hinterkopf zu haben und das irgendwie subakromiales Schmerzsyndrom zu nennen oder so. Also das bringt uns ja auch nicht wirklich voran. Also es bringt einzelne Therapeuten nicht so wirklich voran. Es ist ein kleiner Schritt, aber ich frage mich immer, okay, was ist der nächste Schritt?
Das ist auf jeden Fall sinnvoll, so an die nächsten Steps zu denken. Also für die Patienten hat das mit Sicherheit einen großen Einfluss. Wenn der zugrunde liegende Wirkmechanismus nicht mehr auf die Einquetschung zurückzuführen ist, weil die Leute ja Angst haben, ihre Schulter zu belasten. Und wenn man dann das eröffnen kann, von wegen wir wissen, dass es nicht die Kompression per se ist, die problematisch ist, dann ist das sehr beruhigend für viele Leute. Und dann haben sie auch wieder eine verstärkte Schmerzselbstwirksamkeit, weil sie sich wieder alleine mehr trauen. Also vor dem Hintergrund ist es schon sinnvoll, da Bescheid zu wissen. Ich fände es auf jeden Fall sehr sinnvoll oder cool, wenn wir mal irgendwie was Konkreteres auch besprechen können, anstatt nur Meta zu bleiben. Weil ansonsten gehen die Leute auch hier jetzt wieder raus und wir haben sehr viel geschwafelt, haben uns der Mitte angenähert, aber die Praxis, was können sie direkt morgen in der Arbeit verändern. Wenn wir so irgendwie eine Brücke schlagen könnten, fände ich cool. Ich finde es auf jeden Fall interessant, deine Perspektive zu sehen, dass du sagst, dass du das Gefühl hast, dass die Biomechanik viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und so unterschiedlich ist die Wahrnehmung, weil von dem, was ich sehe, bekommt die Biomechanik verhältnismäßig zu viel Aufmerksamkeit im Vergleich zu psychotherapeutischen Interventionen oder. Weißt du, was ich meine? Aber das liegt ja natürlich an unserer Social Feed, an der Echo Chamber, in der wir uns aufhalten. Aber wollen wir mal, keine Ahnung, subakromialer Schulterschmerz haben wir angesprochen. Gangmuster ist natürlich auch eine Thematik in Bezug auf unteren Rückenschmerz vielleicht mal besprechen. Wo du konkret den zusätzlichen Benefit von einem tieferen biomechanischen Verständnis siehst und dann können wir gucken, wo wir uns da befinden. Fände ich cool zumindest. Also es ist jetzt keine Aufforderung, dass wir das machen sollen, aber das finde ich cool.
Ja, klar, können wir machen.
Nice. Dann schieß gerne mal los. Also wir nehmen mal an, Person mit unteren Rückenschmerzen kommt zu dir, du schaust dir das Gangmuster an und was sind mögliche Eventualitäten?
Also, erstmal würde ich mir wahrscheinlich nicht das Gangmuster anschauen von den Menschen. Der Gangzyklus ist für mich erstmal eine eben absolut grundlegende menschliche Bewegung, wo es sehr, sehr guten Research gibt. Das heißt, wir verstehen diese Bewegung sehr, sehr gut. So, und anhand von diesem Bewegungsablauf kann man wiederum Grundprinzipien von, wie bewegt sich ein Mensch durch den Raum, besser verstehen. Das heißt, man versteht einfach, wenn man den Gangzyklus in der Tiefe versteht, versteht man ganzheitliche Bewegungen, nenne ich es jetzt mal. Also wie funktioniert das Bewegungssystem als System? Auch das ist ja ein großes Problem. Klassische oder ich sag mal veraltete biomechanische Modelle betrachten nicht den Mensch als System, sondern sind immer so eben ein Muskel oder ein Gelenk, sind immer sehr, sehr isoliert. Aber so funktioniert Bewegen in der echten Welt einfach nicht. Das heißt, für mich wäre der Gangzyklus eher ein Tool, um insgesamt menschliche Bewegung besser zu verstehen. Und dann hat man auch so, man hat einen gewissen Ankerpunkt, an dem man Dinge festmachen kann. Also zum Beispiel, was sollte ein Mensch können in Bewegung? Es gibt gewisse Ranges, die die wir haben, wenn wir uns normal und eben, es ist sehr schwierig, mit diesen Begriffen zu arbeiten. Da könnte man mich sofort wegkritisieren und sagen, ja, was soll das schon, sollte schon heißen, was soll normal heißen? Aber wenn jetzt ein Mensch ohne Kompensation, ohne Probleme sich durch die Welt bewegt, dann wird er gewisse Gelenkbewegungen einfach haben, zur Verfügung haben. Wenn er die nicht mehr hat, kann sich der Mensch trotzdem noch durch die Welt bewegen, aber er wird kompensieren für gewisse Bewegungsoptionen, die ihm zum Beispiel fehlen. Und da kann man jetzt langsam konkret werden in die Art und Weise, wie ich zum Beispiel arbeite, dass ich mir anschaue, was kann der Mensch nicht, was fehlt dem Menschen an Bewegungsoptionen? Und wenn es zum Beispiel jemand ist, der Probleme im unteren Rücken hat, also einfach unspezifische Schmerzen im unteren Rücken. Zu mir kommen oft Leute, die waren schon bei Ärzten, die haben schon MRT gemacht, die kommen dann oft gerne mit dem klassischen Satz, ich habe schon alles ausprobiert und nichts hat geholfen, so ungefähr. Und dann gucke ich mir einfach an, wo fehlen diesem Menschen ganz konkret Bewegungsoptionen? Wo fehlt diesem Mensch vielleicht Kraft, Kontrolle, Koordination in gewissen grundlegenden Bewegungsmustern? Und dann kann ich versuchen, dem Menschen mehr von dem zu geben, was er nicht hat, das zurückzugeben, was er verloren hat, durch eben Kompensation. Und Kompensationen passieren aus eben sehr, sehr vielen Gründen. So, es ist immer sehr, sehr komplex, weil eben alle biologischen, psychologischen, sozialen Faktoren da eine Rolle spielen. Und ich meine, das ist einfach nur ein Assessment am Ende des Tages, was ich dann mache. Und dann versuche ich den Menschen eben wieder Dinge zurückzugeben, die er verloren hat, versuche dadurch einfach die Variabilität im System nach oben zu bringen und die dafür zu sorgen, dass die Selbstorganisation des Bewegungssystems wieder besser passieren kann. Weil eben Menschen heilen sich am Ende selbst, das System heilt sich selbst und meine Aufgabe als Coach ist es, den Menschen in eine Situation zu bringen, dass er das auch machen kann. So, das heißt, Input zu geben, dass sich da sein Bewegungssystem neu selbst organisieren kann. Und das ist, ich weiß, es ist immer noch nicht konkret, aber es
Ich
ist auch
stelle gleich
sehr,
eine
sehr,
konkrete
okay, gut.
Frage.
Es ist auch sehr, sehr, sehr schwer, da sehr konkret zu werden, weil das halt bei jedem Menschen anders aussieht. Und das sind so diese Dinge. Also ich glaube, deswegen muss man gewisse Grundprinzipien verstehen, weil die kann man auf jeden Menschen am Ende auf eine Art und Weise anwenden.
Ja. Okay, dann lass uns mal vielleicht ein bisschen konkreter werden. Mir ist auch wichtig, dass es jetzt nicht so als ich will dich jetzt testen oder sowas rüberkommt, sondern wie das halt aus der Perspektive von jemandem, der wissenschaftliche Studien gerne nach außen trägt, wie das manchmal für mich wirkt. Nicht speziell euer Content, wie gesagt, ich konsumiere auf Social Media nahezu gar nichts, aber die Problematik, die ich sehe, ist, wenn zum Beispiel gesagt wird, okay, guck mal, hier ist zu wenig Pronation im Fuß. Wenn wir ein bisschen mehr an der Pronation arbeiten, die für die Toe-Off-Phase wichtig ist, dann verändern wir die Rotation im Knie und damit haben wir so einen Effekt nach oben im System. Und wenn wir das machen und die Person dann weniger Rückenschmerzen hat, dann passiert dieses Wirksamkeitsparadoxon, dass die Leute den Behandlungseffekt dem spezifischen Erklärungsmodell, der spezifischen Technik zuschreiben, wobei es eventuell einfach nur war, dass die Person eine Bewegung gemacht hat, die weniger schmerzhaft war als die sie zuvor gemacht hat. Die grundlegende Idee dahinter, der Person möglichst viel Bewegungsoptionen zu geben, ist 100% zu unterschreiben von meiner Seite aus. Sehr häufig geht es einfach darum, und auch hier, warum die Biomechanik wichtig ist, wie können wir die Kinematik zum Beispiel verändern, um die Kinetik zu beeinflussen. Die beeinflussen sich ja immer gegenseitig. Du weißt das, aber eventuell andere Leute, die zuhören, nicht. Und es wird so oft postuliert, dass Leute, die evidence-based sind, von Kinematik nichts halten. Und das ist so ein Unfug. Also wir müssen diese Prinzipien verstehen, damit wir wissen, dass die Kinetik einen größeren Einflussfaktor zum Beispiel auf Verletzungen hat als die Kinematik. Aber die beeinflussen sich gegenseitig. Und so können wir die Kinematik einer Bewegung verändern, um die Kinetik zu beeinflussen. Deswegen, wenn diese Grundprinzipien verstanden werden, dann ist es durchaus wahnsinnig sinnvoll. Das Problem, das ich habe, ist, wenn komplexe Dinge wie Rückenschmerzen so reduktionistisch dargestellt werden, nur um ein Beispiel zu nennen, nicht, dass ihr das irgendwann mal gesagt hättet, aber ein Mangel an Pronation ist die Ursache für die Rückenschmerzen. So, wow, was? Und die Erklärung dafür ist dann, wir haben die Übung gemacht und dann ging es der Person besser. Das ist dieses Wirksamkeitsparadoxon, was ich damit meine. Das ist das Problem, was ich sehr häufig sehe, wenn nur, ich mache hier gerade Anführungsstrichen, biomechanisch gedacht wird. Biomechanik ist wichtig, aber die Schlussfolgerung, die kausalen Zusammenhänge, die sehr oft nach außen getragen werden auf Social Media, damit habe ich ein Problem. Nicht mit dem grundlegenden Ansatz, wie gesagt, er ist super. Mit den Erklärungsmodellen dahinter habe ich sehr häufig ein Problem.
Ich glaube erstmal, man kann sich auch da sehr, sehr verlieren in, ich sag mal, philosophischen Konstrukten, weil wenn ich Übungen finde, die dem Menschen helfen, dann habe ich erstmal was sehr, sehr gut gemacht. Und die Frage ist natürlich, wie kommuniziere ich das dem Menschen? Das ist für mich irgendwie selbstredend, dass man das Leuten sinnvoll kommuniziert, also warum das jetzt vielleicht geholfen hat oder. Und natürlich ist jetzt so bei deinem Beispiel, ja, es kann ein Puzzleteil auch in einem Therapieprozess oder Trainingsprozess sein, zum Beispiel Pronation zu verbessern. Aber dann eben, wenn man ein gutes biomechanisches Modell hat, dann ist einem auch klar, dass es eben ein Faktor ist, der vielleicht dafür gesorgt hat, dass der Mensch jetzt eine neue Bewegungsstrategie gelernt hat und dadurch Stress in seinem System neu verteilt werden konnte. Und dadurch hat der Mensch weniger Schmerzen. So, und das ist, glaube ich, ein gutes Erklärungsmodell, weil viele Schmerzen entstehen durch Überlastung am Ende des Tages. Und man muss, weißt du, was ich meine? So, wir sind da ja auf einen gemeinsamen Nenner, was die Komplexität von Schmerzen und der Entstehung von Schmerzen angeht. Aber wenn mein Tool in erster Linie Kommunikation ist und halt Bewegung und Belastung und Belastungssteuerung, dann darf man das nicht zu verkopft denken, sondern wenn ich es schaffe, durch Bewegung die Stressverteilung im System quasi zu reorganisieren, also eben wie Kräfte wirken innerhalb des Systems, wie interne Kräfte wirken durch einen externen Input, wie, keine Ahnung, eine Übung, die ich dem Menschen gebe, und es funktioniert und der Mensch hat dann weniger Schmerzen und er hat über Zeit weniger Schmerzen und er hat weniger Schmerzen und in diesem Zustand kann ich diesen Menschen dann trainieren lassen und resilienter machen wieder insgesamt, so dann ist es ja, wenn man so will, ein biomechanischer Ansatz gewesen. Und der funktioniert in der echten Welt sehr, sehr oft. Weil eben sehr, sehr oft Schmerzen entstehen durch gewisse Überlastungen, weil zu viel Kraft auf ein gewisses Gewebe wirkt oder. Und es ist so, ja, die Komplexität, die immer da ist, die darf man nie vergessen, die darf man nie ignorieren. Aber weil als du das gerade so, als ich so deine Ausführung zugehört habe, war ich so, ja, es ist verständlich, dass dann Therapeuten gerade, die noch nicht so eine Erfahrung haben und die vielleicht noch nicht so lange im Game sind und so weiter, nicht so eine große Expertise haben, dass die dann halt verwirrt sind und verunsichert sind und vielleicht so ein bisschen Paralysis by Analysis, weil sie, selbst wenn sie Ergebnisse produzieren, nicht mal mehr ihren eigenen Ergebnissen Vertrauen schenken. Und das ist, glaube ich, das ist nicht gut, weil am Ende, so, was ist das Ziel? Den Menschen schmerzfreier zu machen. Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann habe ich das Ziel erreicht. Und dann habe ich einen guten Job gemacht. Und wenn mein internes Erklärungsmodell, das muss ich nicht an den Patienten oder Kunden kommunizieren, wenn das ein biomechanisch geprägtes ist, who cares, wenn du dein Ziel erreicht hast? Also, das ist so. Auch das ist wieder sehr, sehr, sehr komplex. Aber ich glaube, ich hoffe, du hast verstanden, was ich sagen
Ich habe es voll
wollte.
verstanden. Ich
Okay,
würde
gut.
da gerne anknüpfen. Bei diesem Who Cares? Also grundsätzlich ist unser Ziel ja, den Leuten zu helfen. Wir nehmen ein anderes Beispiel, Knievalgus, und dann macht man mit der Person Beinachsentraining und dann hat die Person weniger Schmerzen. Und wenn man immer diesen Ansatz wählt und es eventuell sogar so kommuniziert, was sehr häufig passiert. Guck mal, dein Knie ist sehr weit innen, dadurch hast du dort mehr Kräfte und wir müssen das jetzt verlagern, damit dein Knieschmerz weggeht. Dann suggeriert es eine gewisse Fragilität des Systems. Dass Abweichung von der Norm, quote unquote, also Gänsefüßchen, ausgebessert werden müssen, um ein optimal funktionierendes System zu haben. Und wenn man nicht symmetrisch ist oder perfekt ausgeglichene Kräfte hat, dass das System dann kaputt geht. Und das kann suggeriert werden, wenn man, also nicht muss, das hängt von der Kommunikation vom Coach ab, das hast du mehrmals erwähnt, das kann suggeriert werden, wenn man da nicht ausführlich kommuniziert. Und das ist das, was ich meine mit, dieses Modell ist dominant in der Therapie, weil das die Erklärungsmodelle sind, mit denen die Patienten reinkommen. Ich sitze den ganzen Tag krumm. Mein Hüftbeuger ist zu kurz. Nicht, dass das nur Biomechanik wäre, ne? Und dass Biomechanik nur aus dem besteht. Aber der Gedanke
Also
daran, dass
aus dem besteht die Biomechanik in den Köpfen des Endverbrauchers, der sich, also des Laien, der sich damit nicht auskennt.
ja.
Klar.
Genau. Deswegen sehe ich die Dominanz in diesem Modell, was ja von dem biomedizinischen Krankheitsmodell wahnsinnig geprägt ist, was immer noch das dominante Modell ist. Einfach zu dem Punkt vorhin nochmal, dass du sagst, du siehst zu wenig Biomechanik oder zu wenig In-Depth-Biomechanik. Vielleicht habe
Zu
ich das
wenig
auch
gute
nicht.
Biomechanik. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Ich sehe einen Haufen veraltete, sehr reduktionistische biomechanische Modelle da draußen, wo sich mir die Haare aufstellen, wenn ich das sehe. Davon sehe ich viel. Ich sehe extrem wenig zeitgemäße ja, biomechanische Modelle, die auf zeitgemäßen Modellen beruhen und die Komplexität eben ja, sinnvoll abbilden. So.
Ja,
Und auch
verstehe.
da ist es schwer drüber zu reden, weil, weißt du, und das ist auch so ein Ding. Viele hören Biomechanik und haben eine reflexartige Reaktion, weil sie hören das und dann denken sie an so ein biomechanisches Modell wie Liebscher und Bracht. Und da eben, da würde ich, da würde ich dann auch sofort in die Defensive schalten, wenn das mein Gedankenprozess wäre. Ich habe eine andere Vorstellung inzwischen davon. So, ich musste da auch erstmal ein Jahrzehnt studieren intensiv, bis ich mir das irgendwie aufbauen konnte.
Ja. Nice. Also mir gefällt es auf jeden Fall den Weg, den wir hier in dem Gespräch haben, weil ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel Nuance und Kontext geben können zu gewissen Dingen, die da draußen gesehen werden. Ich würde gern noch mal das Thema Kraft und Koordination aufgreifen, die du erwähnt hattest, weil das ist was ich zumindest in der Physiotherapie wahnsinnig oft sehe, weil es so naheliegend ist, ein Problem diesen Dingen zuzusprechen. Zum Beispiel, du hast untere Rückenschmerzen und dann lassen sie die Leute eine Cat-Cow machen und sehen, okay, da ist keine segmentale Ansteuerung von der Wirbelsäule. Das müssen wir üben, das ist die Ursache für Schmerzen. Also, dass der Zusammenhang von Koordination und Schmerz gegeben ist, dieser kausale Zusammenhang, daran fehlt's. Und es wird halt sehr häufig gesagt, ja, schau mal, die Koordination hier ist schlecht, da müssen wir dran arbeiten, ne, um die Schmerzen loszuwerden. Das suggeriert wieder etwas, wofür Belege grundsätzlich fehlen. Und da ist aber nochmal ein wichtiger Punkt, den ich aufgreifen möchte. Nur weil es noch keine Belege dafür gibt, heißt es nicht, dass man das nicht machen kann oder auch nicht sagen kann, wenn ich diese Übung mache mit Leuten, dann geht es denen besser. Ich vermute, dass es an der Koordination liegt. Mega, sagt es. Gar kein Thema. Ganz wichtig ist, ich vermute das meiner Erfahrung nach. Und das fehlt auf Social Media. Diese persönliche Note, dass das auf der Erfahrung der Person basiert. Das ist sehr wichtig. Wir haben über die klinische Expertise gesprochen. Das gehört zum evidenzbasierten Arbeiten. Aber wenn Dinge wie Fakten rausgetragen werden, Nur weil die Leute es so gesehen haben und ihr Erklärungsmodell das so naheliegend darstellt, das ist schwierig. Weißt du, was ich meine?
Klar, also das ist so ein bisschen diese gute alte Wer heilt, hat Recht-Diskussion. Und für mich ist diese Diskussion eigentlich relativ schnell abgehakt, weil wer heilt, hat Recht im Sinne von, weißt du, beim Basketball, ich spiele Basketball, beim Basketball gibt es einen Spruch, wer trifft, hat Recht. Und das bezieht sich immer darauf, wenn du einen schlechten Wurf nimmst, so, weißt du, dein Mitspieler war eigentlich total offen und du nimmst irgendwie einen Wurf, gegen zwei Leute. Wenn du triffst, scheißegal. Das heißt nicht, dass der Wurf gut war, aber du hattest recht, weil du hast den Korb getroffen. Und das ist so denke ich auch bei Wer heilt, hat Recht nach. Wenn du deinen Job erfüllst, also wenn du deine Mission erfüllt hast, dann hast du es gut gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass du recht hast mit deinem Erklärungsmodell. Das heißt, Wer heilt, hat Recht, ja, im Sinne von du hast den richtigen Outcome erreicht, cool, aber nein, das bedeutet nicht, dass dein Erklärungsmodell, wie du den Menschen dahin gebracht hast, richtig ist. So. Und da ist, also für mich ist dann so diese Diskussion über diesen Spruch, wer heilt, hat Recht, damit auch schon irgendwie abgehakt. Und natürlich, da geht es um Bescheidenheit und Demut eines jeden Coaches und Therapeuten, die braucht jeder, dass man eben akzeptiert, dass man immer nur eben mit einem Modell arbeiten kann, dass man die Realität nie versteht, so, sondern dass man halt versuchen kann, sie besser zu verstehen. Man kann eine Hypothese aufstellen, man kann Sachen ausprobieren, man überprüft, ob das irgendwie geholfen hat. Aber selbst wenn es geholfen hat, heißt es nicht, dass die Hypothese, die du aufgestellt hast, die richtige war. Das sind Dinge, die sollten eigentlich allen klar sein. Da frage ich mich auch immer so, hey, wieso wird es nicht jedem beigebracht in jeder Ausbildung? Also einfach nur zu diese Art über die Sachen nachzudenken. Und wenn man das dann hat, dann kann man trotzdem anfangen, mit Biomechanik zu arbeiten, wenn du so willst. Das ist auch eine bescheuerte Formulierung eigentlich. Aber dann kann ich eben anfangen und sagen, okay, ich sehe, du hast hier, du kannst nicht pronieren. Ich mag das Beispiel nicht so gerne, weil eben Pronation und Rückenschmerz, ich würde mir schon eher mal den Rücken anschauen als erstes und dann irgendwann vielleicht auf der Fuß pronieren kann, so ungefähr. Aber sagen wir mal, ich nehme jetzt mal ein Fallbeispiel, so, weil wir sind ja immer noch nicht konkret geworden, weil es in solchen Gesprächen immer sehr, sehr schwierig ist. Ich habe einen Kunden, der hat massive Rückenschmerzen und der hat in beiden Hüftgelenken einfach keine Rotationsfähigkeit, also sehr, sehr wenig. So. Jetzt gehe ich hin und sage, okay, du kannst nicht gut deine Hüfte bewegen, du kannst nicht gut deine Hüfte loaden, du kannst nicht gut Kraft erzeugen durch deine Hüfte. Dein Körper muss es irgendwie kompensieren, weil Kraft musst du irgendwie erzeugen, um dich durch die Welt zu bewegen und um den Sport zu machen, den du machst. Also muss dein Rücken wahrscheinlich relativ viel machen. So, dann gebe ich dem Menschen durch spezifische Übungen, gezielte Interventionen, mehr Rotationsfähigkeit, mehr Fähigkeit, seine Glutes zu benutzen, zum Beispiel. Das heißt, ich kräftige seine Glutes in Anführungszeichen über Zeit. Und siehe da, der Stress auf dem Rücken wird weniger, er hat weniger Schmerzen. So, ist es falsch gedacht von mir? Ist dieser Erklärungsansatz, den ich geliefert habe, jetzt falsch? So, dürfte ich damit nicht nach draußen gehen und sagen, hey, so und so, wie ich es gerade erklärt habe, ist ein sinnvolles Modell. Also weißt du, was würdest du jetzt zu dem Erklärungsansatz, den ich gerade so ganz schnell skizziert habe, was würdest du dazu sagen? Und da geht es natürlich, und wir setzen jetzt mal voraus, dass die Kommunikation mit diesem Kunden passt, dass ich ihm nicht irgendwelche Sachen erzähle von wegen, ja, so wie ich es dir jetzt zum Beispiel gerade erzählt habe.
Ja, man braucht natürlich ein bisschen mehr Infos, wie die Rückenschmerzen zustande gekommen sind. Also wenn er sagt, dass er immer nach dem Basketballspielen Rückenschmerzen hat, ist eine andere Nummer wie, ich habe jetzt seit 6 Monaten Rückenschmerzen, es gab keinen konkreten Auslöser. Dann werden biomechanische Ansätze für mich von der Gewichtung weniger stark, wenn es keinen Sudden Onset gab und wir eben wissen, dass unter Rückenschmerzen nicht so einfach auf Belastung reduziert werden können. Es gibt definitiv Fälle, Leute, die ihr Trainingsvolumen im letzten Monat einfach verdoppelt oder verdreifacht haben und dann haben sie Rückenschmerzen bekommen. Das ist eine super simple Geschichte. Und da ist auch wieder so dieses Wirksamkeitsparadoxon, das ich vorhin erwähnt habe, mit der Placebo-Antwort, nicht dem Placebo-Effekt, sondern der Placebo-Antwort. Wir wissen, dass akute Rückenschmerzen innerhalb von 6 Wochen in der Regel von alleine besser werden, egal was du machst. Und wenn dann eben so eine Rotationseinschränkung gesehen wird und dann arbeitet man die auf, was grundsätzlich sowieso nicht verkehrt ist, ne? Nicht falsch verstehen. Aber die Person hat akute Rückenschmerzen und der Person geht es dann besser, dann wird der Behandlungseffekt der Rotationsübung zugeschrieben und dem Erklärungsmodell, das dahinter steckt. Kann man 100% verneinen, dass das Erklärungsmodell in dem Fall korrekt ist? Nein. Also kann ich jetzt auf jeden Fall nicht machen. Wissen wir, ob es durch diese Intervention spezifisch ist, dass die Kräfte anders verteilt werden, dass der Person besser geht? Auch das können wir nicht sagen. Das ist jetzt so der aktuelle Stand dazu, was mir direkt in den Kopf kommt.
Was fängt man jetzt damit an? Also weißt du, weil das ist genau der Punkt, wo ich mir immer so denke, so, ja, und jetzt?
Ich finde die Idee von Bewegungsexperimenten super, super hilfreich für Therapeuten und Coaches, dass sie nicht zu arg an einem Erklärungsmodell festhalten, sei es die Atmung, sei es was anderes, FP, was weiß ich was, sondern es als Bewegungsexperimente sehen, den Kunden verschiedene Dinge ausprobieren zu lassen. Und dann zu gucken, worauf die Person gut reagiert und dann Double Down, was das angeht. Was der zugrunde liegende Mechanismus dahinter ist, ist super, super schwierig zu sagen. Und das ist nicht schlimm. Also in dieser Uncertainty zu leben, ist was Wichtiges, weil wir auf die allermeisten Sachen noch keine klaren Antworten haben. Nicht, dass wir die nicht irgendwann haben könnten, aber es ist nicht schlimm, wenn wir nicht genau wissen, wie es funktioniert. Wir haben eine Vermutung, das ist fein, aber starke Meinungen sollten da eben dann nicht ausgetragen werden, finde ich, wenn der Backup fehlt. Weißt du, was ich meine?
Ja, 100%. Und das ist genau die Sache und da gibt es wieder so ein, ja, wie so ein Ungleichgewicht. Der Therapeut oder der Trainer, der braucht ja ein gewisses Selbstbewusstsein, damit er sich traut, Sachen auszuprobieren, also eben Bewegungsexperimente zu machen. Und da sehe ich oft so, dass durch diese ganze Unsicherheit von wegen, boah, ja, aber dein Erklärungsmodell ist am Ende ist es eh falsch und wir wissen es nicht und wir wissen es nicht und so weiter. So, ich kann das inzwischen. Ich kann mit dieser Unsicherheit leben und mir geht es nicht darum, Recht zu haben. So, I don't care. So, I don't wanna be right, I wanna get it right. So, das ist ein Leitsatz von mir. Weißt du, aber viele, die da halt noch nicht sind, wie entwickeln die dann dieses Selbstbewusstsein, dass sie eben Sachen ausprobieren? Weil wir dürfen ja nie Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen, wenn Leute unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen. So. Also da gibt es bestimmt auch Studien drüber, weiß ich nicht. Wenn nicht, sollte man mal welche machen. Ich würde davon ausgehen, dass das Selbstvertrauen, das wahrgenommene Selbstvertrauen des Therapeuten
Da gibt es Studien dazu.
direkt korreliert mit der Effektivität von Interventionen, die dieser Therapeut eben erteilt.
Da gibt es auf jeden Fall
Schon,
Studien
oder? Ich
dazu.
glaube, ich habe auch irgendwann mal irgendwas gelesen, so.
Ein selbstbewusstes Auftreten ist verdammt wichtig.
Genau.
Ich muss ehrlich sagen, aber dass diese Unsicherheit mir mehr Selbstvertrauen in dem gibt, was ich mache, weil ich weiß, dass ich es nicht grundlegend falsch machen kann. Also, dass es keine per se richtige Antwort gibt. Ich muss es ausprobieren. Niemand kann es mir im Vorfeld sagen.
Genau. Und same. Bei uns ist es so, aber eben da draußen bei ganz, ganz vielen Therapeuten ist das Gegenteil der Fall. Und die müssen es erstmal lernen, diese Unsicherheit irgendwie zu akzeptieren. Und da, also das ist so eine Frage, die ist vielleicht jetzt ein anderer Kontext, die mich immer so ein bisschen umtreibt. So, wie bringt man Leute durch eben Ausbildungen und so weiter schneller dahin, dass sie genau diese Akzeptanz schneller entwickeln und dadurch auch selbstbewusst agieren in ihrer Arbeit und dadurch auch eben selbstbewusste, selbstwirksame Patienten und Klienten kreieren, wenn du so willst. Und da braucht es, finde ich, immer ein bisschen was Konkretes. Da braucht's ein Modell. Es braucht ein Modell. Du brauchst ein Modell, nach dem du arbeiten kannst. Und das ist, glaube ich, also das ist wieder metamäßig, das ist, glaube ich, was vielen fehlt. Die haben, also jeder hat ein Modell, aber viele sind sich gar nicht bewusst, was ihr Modell ist. Und da sind wir wieder bei Grundprinzipien. Wenn du dein persönliches Modell auf Grundprinzipien aufbaust, und Grundprinzipien sind ja Dinge, die evident sind, wenn du so willst. Also Grundprinzipien sind nie irgendwas Erfundenes, sondern es sind einfach Dinge, die, ja, das sind quasi Fakten. So. Und auf denen solltest du, glaube ich, dieses ganze persönliche Modell aufbauen. Dann kannst du dieses Selbstbewusstsein entwickeln und dann kannst du eben das machen, was eben Bewegungsexperimente, wir sagen immer halt, fuck around to find out. So, ich habe mich das ganz, ganz lange nicht getraut und war dann eben, also keine Ahnung, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich irgendwie McGill gelesen habe und dann halt dachte, okay, jeder, der irgendwelche Probleme hat, muss einfach nur Anti-Rotation und Anti-Extension trainieren und dann wird sein Rücken wieder gut und so ein Scheiß. Also eben so, dass man sich dann, da muss man sich nicht mehr so an einzelne Methoden klammern und muss auch nicht mehr so einen One-Size-Fits-All-Approach fahren, der, glaube ich, von vielen gefahren wird, weil sie gar keine andere Option haben, weil sie gar keine andere Möglichkeit gelernt haben in ihrer Ausbildung.
Sehe ich auf jeden Fall auch so. Es ist natürlich schwierig, auch die Prinzipien müssen wir halt massiv hinterfragen, wenn wir sowas nehmen wie Graded Exposure oder Graded Activity. Das sind ja Dinge, die aus der Psychotherapie extrapoliert wurden auf die Physiotherapie zum Beispiel. Es wurde nicht speziell für zum Beispiel die Schmerztherapie konzipiert, es wurde einfach übertragen und wenn man darauf dann auch wieder als Grundprinzip die Therapie basiert, auch das müssen wir in Frage stellen. Also so ein paar richtig solide Grundprinzipien zu finden, ist auch eine gewisse Herausforderung und man muss die Prinzipien natürlich auch immer hinterfragen. Aber um nochmal auf deinen Gedanken oder deine Frage zurückzukommen, wie man das Therapeuten besser oder Coaches besser veranschaulicht, mit dieser diese Unsicherheit zu navigieren. Da habe ich zum Beispiel eine ganz nice Abbildung aus einem Paper drin, wo es darum ging, wie unterschiedlich Leute auf Gehen reagieren und auf isometrische und isotonische Belastungen. Und es gibt Leute, du siehst da die einzelnen Teilnehmer, immer zwei Datenpunkte. Es gibt Leute, die durch ganz normales Gehen Schmerzlevel von 0 auf 10 gekommen sind. Ganz genau andersrum auch. Bei isometrisch, isotonisch, auch komplett Wirrwarr oben, unten und so weiter. Und dann sage ich, Freunde, wir müssen es ausprobieren. Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Es gibt Leute, die lässt du gehen und die haben danach eine Schmerzverstärkung um 10 Punkte. So auf einer Skala bis 10. Also, das ist verrückt, wie individuell und unterschiedlich die Leute sind. Und das ist okay. Damit müssen wir lernen, umzugehen und uns nicht im Vorfeld schon verrückt machen, dass wir die perfekte Antwort wissen müssen. Genau. Das ist so die Art und Weise, wie ich versuche, das zu vermitteln. Betonung liegt auf Versuchen.
Ja, gut, da ist natürlich dann auch wieder die Sache, wem versuchst du das so beizubringen? Wie kommt es bei dem an? Für den einen funktioniert es, für den anderen funktioniert es nicht. Ist ja
Klar.
auch am Ende völlig fein. Also ich glaube, langfristig findet jeder Topf seinen Deckel und Leute, die irgendwie auf das, was du vermittelst und wie du es kommunizierst, irgendwie anspringen werden, ihren Weg zu dir finden und dann langfristig eben hoffentlich die Expertise und das Selbstbewusstsein entwickeln und andere machen das vielleicht bei uns. Ich glaube, es gibt inzwischen zum Glück genug sinnvolle Quellen, wie man sich weiterbilden kann. Aber es gibt halt auch immer noch ziemlich viele Probleme und ziemlich viel veraltetes Zeug nach wie vor. Also das ist ja der Pain der Physiotherapie. So, ich bin froh, dass ich keiner bin. dass ich nicht diese Ausbildung machen musste, so ungefähr, und dass ich immer so frei war in meiner eigenen, in meinem eben Selbststudium, in meiner Ausbildung und so weiter. Aber also nochmal zurückzukehren zu was du gesagt hast, so, ja, man muss alles hinterfragen, also auch so ein Konzept wie Graded Exposure, aber wir haben, glaube ich, nicht viel bessere Sachen. Und das ist dann so, eben, habe ich vorhin schon mal gesagt, irgendwo muss man einen Punkt machen und einfach mal sagen, hey, das ist ein gutes Prinzip. Wenn ich nach diesem Prinzip arbeite, dann mache ich wahrscheinlich schon mal relativ viel richtig. Natürlich kommt es darauf an, wie ich dieses Prinzip anwende, weil Graded Exposure ist eben ein Framework. Die Frage, wie ich das befülle, also was ich für Übungen mache, was ich für Progressionen mache mit den Menschen und so weiter, das ist immer noch, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber eben gewisse Grundprinzipien, da darf man dann auch mal sagen, so, okay, nach diesem Prinzip arbeite ich. Und es ist in Ordnung, weil wir haben im Moment, glaube ich, nichts Besseres.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben ja sowieso, selbst wenn man sich die ganze Studienlage anschaut, und das sind ja immer nur Wahrscheinlichkeiten, immer nur Annäherungen an die Wahrheit, die wir nicht kennen können. Und wenn man dann eben so gewisse Heuristiken hat, mit denen man zu 80% akkurat ist, einfach möglichst nahe ist, möglichst viele Leute gut damit behandeln kann, wenn man dann ein Satz aus Heuristiken hat, dann ist es super, super wertvoll. Und das meinst du, so wie ich es verstanden habe, auch mit deinen Prinzipien. Ob man das jetzt eine Heuristik nennt oder ein Prinzip, darum geht es letztendlich. Mega nice. Also glaubst du, dass wir das Ziel erreicht haben, dass ich am Anfang gesagt habe, dass man so die Enden etwas entschärft und wir hier auch zeigen konnten, am Ende verfolgen wir das gleiche Ziel. Wir wollen Bewegungsvariabilität in den Leuten fördern. Wir wollen Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit in den Leuten fördern. Wir wollen den Leuten eben, wie ich gerade gesagt habe, helfen, dass sie sich besser selbst helfen können. Und. Deckungsgleich. Deckungsgleich. Also an die Leute, die sich in diesen einzelnen Camps befinden, wir können in einem gemeinsamen Camp sein, weil wir das gleiche Ziel verfolgen.
Ja, weil wir auch einfach im gleichen Camp sind. So.
Ja.
Wir tun dann gerne so, als wenn es nicht so wäre, aber eben, wenn deine grundsätzliche Motivation ist, dass du Menschen helfen willst, dann sitzen wir im gleichen Boot. Und also von daher, ja, der Outcome ist auf jeden Fall positiver jetzt von dem Gespräch. Ich habe irgendwie gedacht, dass es in eine andere Richtung geht, so ungefähr. Aber also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Outcome jetzt. Ich glaube, das ist so, und das war ja klar, dass wir uns sehr, sehr einig sind, irgendwie, was die Grundsätzlichkeit angeht, weil eben in Nuancen kann man sich da unterscheiden, aber global gesehen, wenn du irgendwie ein halbwegs gesunder Denker bist und einen gesunden Menschenverstand hast, dann musst du ja irgendwann da landen, wo wir jetzt auf. Du auf deine Art und Weise, ich auf meine Art und Weise irgendwie gelandet bin. Was natürlich noch so ein großer Punkt ist, und das war ja auch so ein, ja, so der Trigger auch für diesen Rant, aus dem dieser Podcast entstanden ist, ist so, wie vermittelt man diese ganzen Dinge? Wie kommuniziert man das nicht an die Patienten, sondern eben an die jungen Therapeuten, die jungen Trainer, die was lernen wollen und so weiter? Aber gut, da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen drauf eingegangen. Und wie gesagt, da gibt es auch nicht den einen richtigen Weg. Viele Wege führen nach Rom. Und ich hoffe, dass die Leute da draußen einen von diesen vielen Wegen finden, der auch wirklich nach Rom führt und nicht irgendwo anders hin. Weil es gibt auch leider, wie gesagt, immer noch viele Wege, die einen irgendwo anders hinbringen.
Und es ist leider die überwiegende Mehrheit nach wie vor. Sieht in unserer Bubble nicht ganz so sehr aus, weil wir viele Leute kennen, die was anderes vermitteln, aber wenn man mal sich die Ausbildungsinhalte anschaut, dann ist es definitiv die Mehrheit noch, leider.
Ich weiß leider.
Du hast es so ein bisschen so ganz gelinde formuliert. So, es gibt leider sehr viel Schlechtes, aber es ist leider die Mehrheit.
Aber, und also ich meine, den Eindruck, ich weiß nicht, ob du den teilst, würde mich interessieren. Weil ich will jetzt das Gespräch nicht auf so einer negativen, pessimistischen Note beenden. Es gibt sehr, sehr viele junge, aufstrebende Menschen in diesem Bereich, die Bock haben, die motiviert sind, die Sachen besser zu machen und anders zu machen. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und das ist eben das sind die Menschen, mit denen ich halt irgendwie fast täglich Kontakt habe. Und von daher glaube ich, dass eine sehr positive Entwicklung stattfindet. Ich glaube, der Trend ist ein sehr, sehr guter, der geht in eine sehr gute Richtung. Auch wenn die Gruppe an Menschen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, vielleicht immer noch in der Unterzahl ist.
Ja.
Noch. Aber schauen wir mal, wie lange noch.
Und das Schöne ist ja, dass die Leute mittlerweile Zugriff auf sehr gute Informationen haben. Das war ja früher nicht der Fall. Du warst ja einfach komplett ausgeliefert. Du gehst zum Arzt, du hast keine Ahnung, dann erzählt dir halt, was Sache ist. Und heutzutage kannst du auch auf Instagram oder YouTube super gute Quellen finden, wenn du die Fähigkeit aufgebaut hast, kritisch zu denken. So musst du natürlich die Quellen hinterfragen. Aber das ist ja was sehr, sehr schön ist, in welche Richtung das da geht. Dass man die Möglichkeit jetzt hat, sogar auf einem aktuelleren Stand zu sein als der Arzt, was man ja wirklich sehr häufig sieht bei ganz spezifischen Beschwerdebildern, dass die Patienten mehr Ahnung haben als der Arzt über das Beschwerdebild. Ja.
Ja, oder Patienten zu dir kommen, nachdem sie beim Arzt waren und halt sagen, boah, der hat mir einen Scheiß erzählt.
Auf jeden Fall. Eine Sache würde mich noch interessieren, und zwar, wo dachtest du, dass das Gespräch hinführt? Weil du meintest, du hattest gedacht, dass es in eine andere Richtung geht.
Ich dachte irgendwie, wir tauchen mehr so in halt wirklich so Studienlage oder wie Studien funktionieren, die Hierarchie der Evidenz, so weißt du, so dieses Feld, dass wir irgendwie mehr da rein driften, und woher eben so gewisse Aussagen kommen und so weiter. Aber wahrscheinlich dachte ich das auch nur, weil ich mich halt so wieder intensiver damit beschäftige.
Kann man auch
So
immer
in
noch
den
machen.
letzten
Also
paar Wochen.
grundsätzlich, wenn die Leute sagen, die finden das cool, kann man noch eine andere Episode machen, wo man über ein spezifisches Thema zum Beispiel spricht. Da gibt es ja auch diesen evidenzbasierten Funnel. Anstatt das als drei Säulen zu betrachten, wie du es nanntest mit den drei Bestandteilen, dass ganz oben die bestverfügbare Evidenz steht und als nächster Schritt kommt dann die klinische Expertise und dann die Patienten-Values. Das gibt es ja auch, ne? Und da kann man auch drüber diskutieren, ob das wie das ist. Und das andere ist die Stuhlanalogie, mit dem, dass alle drei gleich gewichtet sind und wenn eins weniger ist, fällt der Stuhl um. Genau. Das ist halt evidenzbasiertes Arbeiten. Da könnte man natürlich auch nochmal drüber reden, aber das ist schon ziemlich abgenördetes Zeug dann. Also können wir gern machen, aber ich denke, dass wir hiermit eine ganz gute Trajectory hatten. Aber das können die anderen uns lernen.
Ja, absolut. Ebenso der ganze Umgang mit der Literatur und so weiter, das ist halt einfach so finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, dass viele Leute viele Studien und Paper lesen und das weißt du ja auch, wie du das Ganze dann interpretierst, was da drin steht. Das ist dann auch wieder sein eigenes Thema.
Auf
Und was
jeden Fall.
daraus gemacht wird aus den Dingen, die in diesen ganzen Papern drinstehen und so weiter. Und das ist, für mich ist es sehr interessant, weil ich vor ein paar Jahren hätte ich das gleiche Paper gelesen und das hätte was komplett anderes mit mir gemacht, als es heute mit mir macht, weil ich inzwischen ein fundierteres Verständnis von Bewegung habe. Und dann kannst du so ein Paper ganz, ganz anders lesen, als wenn du es nicht hast. Und da habe ich immer so meine Zweifel, ob Leute, die eben viele Studien und Paper lesen, ja, ob die mit einem adäquaten Verständnis dann auch die Ergebnisse von solchen Studien überhaupt interpretieren können. Das stelle ich oft in Frage. Auch wenn
Ja.
es dann wirklich um das konkrete, weil auch das gibt es ja auf Social Media irgendwie, dass konkrete Paper herangezogen werden, um einen Standpunkt zu untermauern. Im Worst Case eine Ideologie, im Best Case, ja, Best Case kommt auch was Wertvolles dabei rum, was Leuten wirklich weiterhilft.
Ja. Ja, das zum Thema Evidence-Base, dass man die Studienlage kennt. Das ist schon auch sehr sinnvoll, wenn man einfach in einem Themengebiet viele Paper liest, weil man wird feststellen, dass die meisten Paper das Gleiche erzählen. Und wenn du dann aber nur zwei Paper in einem Themengebiet liest oder vielleicht sogar nur eins, dann liest du über den Einfluss vom skapulohumeralen Rhythmus auf Schulterschmerzen und denkst, okay, krass, das ist die Wahrheit. Da entstehen natürlich dann auch Riesenprobleme. Und wenn du dann über einen längeren Zeitraum einen gewissen Datensatz gesammelt hast, was so der Konsens aktuell ist, dann haut dich ein neues Paper auch nicht mehr komplett von den Socken.
Der berühmte Body of Evidence.
Genau. Nice. Hat mir auf jeden Fall getaugt, dadurch, dass wir das beide posten. Wo können die Leute mehr von dir sehen und andersrum?
Also mehr von mir persönlich gibt es auf @coachquiz, also Coach und dann Quis, auf Instagram oder @mtmt.gym. MTMT wie Muskeltraining, Muskeltraining. Und von da aus findet man noch alle anderen Sachen. Ich selber poste gar nicht so viel. Vielleicht fange ich mal wieder an. So, mal gucken. Und jetzt die gleiche Frage an dich zurück für alle, die den Podcast auf unserem Podcast hören.
Bei mir alles auf dem Instagram-Profil Gino Lazzaro, also Lazzaro mit 2 Z und einem R, auch auf der Webseite ginolazzaro.com und da findet man alles. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann, das würde mich noch interessieren, wie stark ist eure Gewichtung von Ausbildung und, sag ich mal, 1:1 Coaching? Ist das ungefähr gleich? Ist es viel, viel mehr Education oder ist es viel, viel mehr One-on-One-Arbeit?
Also alles, was man im Internet sieht, ist quasi von der Company, mit der wir uns zu 80% auf Education konzentrieren. Diese Company ist aber entstanden aus einem Personal Training Gym. Also ich war 10 Jahre Personal Trainer und meine Geschäftspartner, vier an der Zahl, waren teilweise noch viel länger oder sind immer noch viel länger Personal Trainer. Das heißt, dieses ganze Ausbildungsbusiness ist entstanden aus der Praxis. Und es gibt nach wie vor das Gym, wo 1:1 Coaching passiert. Ich mache das auch immer noch, inzwischen aber relativ vereinzelt nur noch. Und genau, das alles, was du im Internet siehst, alles, was dazu gehört, Podcasts und der ganze Content, das ist quasi nur Education in unseren verschiedenen Formaten und bisschen Trainingsplanung und so weiter.
Sehr, sehr nice. Finde ich cool. Ja, nice. Dann danke dir für deine Zeit und ich hoffe, dass da viel Mehrwert für alle Zuhörer dabei war. Gerne uns Feedback geben auf Insta oder man kann ja auch auf Spotify hier kommentieren oder wo auch immer man das hört. Würde mich sehr freuen.
Yes, mich auch. Danke dir für die Einladung. Danke dir, dass du dafür gesorgt hast, dass dieser Podcast stattgefunden hat.
Gerne, gerne.